Im Stadtkern von Delitzsch in Sachsen stehen an einem kalten Sonntagabend etwa 150 Menschen mit Lichtern, Kerzen und Laternen. Männer und Frauen, jung und alt, Familien mit Kindern. Eine Europalette dient als Podium. Wer will, kann spontan ans Mikrofon treten.
Ja, hallo, ich bin Elke. Ich hatte nicht vor zu reden.
Elke und die anderen sind hierher gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Gegen rechts.
Ich bin genau wie Sie, jemand, der eigentlich seine Ruhe haben will und ich läge jetzt auch lieber auf der Couch. Das sage ich ganz ehrlich. Aber es ziehen immer wieder Menschen an meinem Fenster vorbei, die sind sehr laut und sie schreien, sie seien das Volk. Und das, ganz ehrlich, das macht mich ein Stück weit wütend, weil wer bin dann ich?
In Delitzsch gegen die AfD auf die Straße zu gehen, das ist nicht so leicht wie in Berlin oder Köln. In so einer kleinen Stadt kennt man sich. Und hier zeigt auch die Gegenseite demonstrativ Präsenz. Während die Menschengruppe ihre Lichter schwenkt, stehen auf der gegenüberliegenden Straßenseite drei schwarz gekleidete Männer. Einer hat die Kapuze übers Gesicht gezogen. Jedes Mal, wenn hier Menschen wie Elke davon sprechen, dass die AfD stärkste Kraft werden könnte, jubeln und grölen die drei.
Das erfordert Mut. Auch dass ich hier stehe, erfordert Mut. Also mir zittern in gewisser Weise die Knie. Ich habe von einer sehr tollen Frau einen Spruch auf WhatsApp bekommen, der hieß, wenn wir heute nicht aufstehen, werden wir morgen so leben wie vorgestern. Darauf habe ich keinen Bock. Und das ist das, was die AfD will. Und das müssen wir verhindern. Vielen Dank.
Aber die drei Männer sind eben nur zu dritt. Und auf der anderen Seite sind es 150. Peter Buscher hat die Demo mitorganisiert. Angetrieben haben ihn die Berichte von Korrektiv über ein Treffen von Rechtsextremisten, AfD-Mitgliedern und Neonazis in Potsdam, bei dem es um die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland ging. Der verharmlosende Begriff, den die neue Rechte dafür benutzt, heißt Remigration.
Ja, wir waren alle aufgeregt, als das da die Nachrichten aus Potsdam kam. Und dann sagte der Erste, wir müssen uns zusammensetzen. Der Zweite sagte auch, die Dritte sagte, ich wollte sowieso. Ja, und dann sind wir jetzt ungefähr 20 Bürger hier, Bürgerinnen, die sich schon seit Wochen ganz regelmäßig treffen, um zu sagen, komm, wie kriegen wir den Rechtsruck aus Delitzsch raus? Wie kann Delitzsch für Demokratie stehen?
Schon bei der letzten Landtagswahl hat jeder dritte Delitzscher für den AfD-Kandidaten gestimmt. Roland Ulbrich heißt er. Sein Büro ist 500 Meter von hier entfernt. Und er ist schon häufiger dadurch aufgefallen, dass er Begriffe aus dem Nationalsozialismus verwendet. Roland Ulbrich ist offenbar so rechtsextrem, dass selbst die sächsische AfD ein Ausschlussverfahren gegen ihn eingeleitet hat. Und das will schon was heißen, denn die Sachsen-AfD ist selbst gesichert rechtsextremistisch. Der sächsische Verfassungsschutz hat den gesamten Landesverband der AfD Sachsen Ende 2023 so eingestuft. Im Gutachten dazu steht:
Zahlreiche inhaltliche Positionen des Landesverbands richten sich gegen die Grundprinzipien unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Zum Beispiel in der Migrationsfrage gegen die im Grundgesetz verankerte Garantie der Menschenwürde.
Und trotzdem darf die AfD bei der diesjährigen Landtagswahl in Sachsen auf noch mehr Stimmen hoffen als 2019. Aktuelle Umfragen sehen sie bei mehr als 30%. In dieser Region, in der ich seit Wochen unterwegs bin, um zu verstehen, was sich verändert, wählen ziemlich viele Leute eine rechtsextreme Partei. Eine Partei, die offiziell den Ausstieg aus dem Kohleausstieg fordert. Und die nach der Landtagswahl im September hier gerne den Ministerpräsidenten stellen will. Was will die AfD mit Blick auf den Strukturwandel? Wählen die Leute hier AfD trotz der Veränderungen, die im Revier gerade passieren, oder genau deshalb? Und wie viel kann sie gegen den bestehenden Kurs noch ausrichten? Ich bin Joanna Voss. Und das ist Nach der Kohle. Folge 11. Elefant im Raum. Bisher habe ich die AfD in diesem Podcast bewusst ausgeklammert. Ich wollte erstmal unabhängig von Parteipolitik verstehen, worum es den Menschen im Revier geht. Zu oft wird der Osten Deutschlands und vor allem Sachsen in den Medien mit Nazis gleichgesetzt. Bei der Demo in Delitzsch sieht man schnell, dass das nicht stimmt. Aber es gab bei meiner Recherche immer wieder Momente, in denen Gesprächspartner, die gerade noch sachlich und ruhig argumentiert haben, plötzlich einen anderen Ton angeschlagen haben. Einen schimpfenden Ton, aus dem Elitenkritik, Misstrauen gegenüber Medien und teilweise auch Rassismus rauszuhören war. Die AfD war für mich auf dieser Reise immer wieder ein Elefant im Raum. Mitte März trifft sich der Landesverband der sächsischen AfD in Glauchau. Landeschef Jörg Urban bekräftigt das Ziel für die sächsischen Landtagswahlen. Die AfD will stärkste Kraft werden und die Regierung stellen. Über Jörg Urban schreibt der Verfassungsschutz übrigens, dass seine Aussagen ein Anhaltspunkt dafür seien, dass die AfD einen völkischen Nationalismus vertritt. Er sagt solche Sätze wie: Ein Volk kann nur die eigene Einigkeit und Freiheit bewahren, wenn es weitgehend homogen bleibt. Beim Landesparteitag sagt Urban das hier:
Ganz Deutschland wartet auf uns. Lassen wir am 1. September hier in Sachsen die blaue Sonne der Freiheit und der Vernunft über unser geliebtes Deutschland aufgehen. Vielen Dank.
Stellt sich für mich natürlich die Frage, was passiert unter der blauen Sonne der Freiheit und Vernunft mit der Kohle? 2019 hat der Parteichef auf Bundesebene, Tino Chrupalla, bei der Bundestagsdebatte zum Kohleausstiegsgesetz Folgendes gesagt:
Dieser Kohleausstieg ist völlig überhastet, der schadet der deutschen Wirtschaft und überhaupt hat er nur ideologische Gründe.
Er spricht von einem ökonomischen Selbstmord und ruft das Parlament dazu auf, für den Ausstieg aus dem Kohleausstieg zu stimmen. Zum Strukturwandel sagt er:
Ich habe nämlich inzwischen den Eindruck, dass Strukturwandel ein freundliches Wort für Zerstörung ist. Zerstörung und Zerschlagung gewachsener Strukturen. Frei nach der Kanzlerin, wir krempeln alles um, was umgekrempelt werden kann.
Diese Position gegen den Kohleausstieg reiht sich ein in eine Programmatik der AfD auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, die Klimafakten leugnet. Auch im Wahlprogramm für die Europawahl 2024 steht, dass die AfD alle Klimaschutzgesetze abschaffen will und dass Wind- und Solarenergie nicht mehr subventioniert werden sollten. Die Kohle dagegen soll erstmal bleiben, fordert die AfD im Sächsischen Landtag. Zumindest bis genug Kernreaktoren zurück am Netz sind. Denn während erneuerbare Energien laut der AfD Sachsen eine Sackgasse sind, soll die Kernenergie günstig, sicher und umweltverträglich sein. Dabei waren die Gründe für den Atomausstieg vor allem sicherheitspolitische. Der Kohleausstieg dagegen hat vor allem klimapolitische Gründe. Aber auch die hält die AfD für ungerechtfertigt. Die AfD behauptet, mithilfe moderner Technologien sei die Kohleverstromung sogar emissionsfrei möglich. Ich will wissen, was die AfD genau vorhat mit der Kohle. Dafür will ich mit Roberto Kunert sprechen. Er ist bergbaupolitischer Sprecher der AfD Sachsen und kommt aus dem zweiten Kohlegebiet in Ostdeutschland, der Lausitz. Einer, der gerne mal von Corona-Diktatur und ganz ominösen Spritzen spricht, mit denen die Bevölkerung angeblich drangsaliert wurde. Die landesweiten Proteste gegen einen Rechtsruck in Deutschland, die seit den Korrektiventhüllungen stattfinden, nennt er eine Hetzkampagne gegen die AfD und wähnt Deutschland deshalb auf dem Weg in ein faschistisches System. Aber er ist eben auch bergbaupolitischer Sprecher seiner Partei. Und in dieser Funktion will ich mit ihm reden.
Kunert, hallo.
Überraschenderweise will Kunert im Interview mit mir gar nichts davon wissen, dass die AfD den Ausstieg aus dem Kohleausstieg fordert.
Also der Kohleausstieg ist ja festgeschrieben. Das haben wir natürlich auch in der Form so akzeptiert. Und ich als jemand, der in dieser Region ja beheimatet ist, dort aufgewachsen ist, sagt, die Kohle ist endlich nicht, weil sie nicht mehr vorhanden wäre, sondern weil wir nicht bereit sind, noch mehr unserer Kulturlandschaft entsprechend herzugeben.
Hä? Die Bundes-AfD will raus aus dem Kohleausstieg, Sachsen akzeptiert ihn aber. Wie passt das zusammen?
Also der Termin 2038 ist ja gesetzlich festgeschrieben. Und ich persönlich, der ja aus dieser, wie ich vorhin sagte, Region stammt, akzeptiert dieses Datum auch. Das heißt, diese Zahl akzeptieren wir und sagen, ja, wenn es dann so ist, sollte es dann auch so sein. So laufen jetzt im Moment die Planungen. Und da würde ich persönlich mich jetzt auch gar nicht so dagegen stellen und würde das parteiintern auch so diskutieren.
Kunerts Begründung ist ziemlich vage. Und dass er den Ausstieg deshalb akzeptiert, weil er gesetzlich beschlossen ist, klingt ja erstmal nach einer ziemlich bürgerlichen Position. Dass Kunert aber persönlich 2038 aus der Kohle raus will, ist vor allem deshalb überraschend, weil er das Hauptproblem an der Kohle, die CO2-Belastung, gar nicht für gefährlich hält.
Ich sage ganz einfach, klimatische Veränderungen, die würden wir nie leugnen, weil die hat es immer gegeben, seit Jahrmillionen. Und die gab es schon auf diesem Planeten, bevor der Mensch überhaupt befähigt war, ein Feuer anzuzünden. Und
das heißt, Sie leugnen nicht den Klimawandel an sich, aber Sie leugnen schon den menschengemachten Klimawandel?
Ja. Da würde ich jetzt aber ein bisschen vorsichtig sein, dass ich sage, ich leugne Menschengemachtes. Ich halte diese Fokussierung auf das Kohlendioxid als die Ursache überhaupt, halte ich für überzogen, für übertrieben und vor allen Dingen auch für die Grundlage eines, das sage ich jetzt ganz deutlich, riesigen, gewaltigen Geschäftsmodells, weil man ganz einfach in neue Wege gehen möchte und die müssen auch finanziert werden.
Dass wir aus der Kohle aussteigen müssen, weil sie zu hohe CO2-Emissionen verursacht, hält Kunert für Angstmache.
Und Fakt ist ja eins, ohne Kohlendioxid, was ja nur ein Spurenelement ist in der Luft, wäre gar kein Leben möglich. Ich meine, das haben wir alles in der Schule gelernt, die Photosynthese, wie die funktioniert. Und dass das Kohlendioxid die einzige Grundlage ist, damit jede Pflanze überhaupt eine Zelle bilden kann, um überhaupt Kohlenstoff aufzunehmen. Von daher ist es verrückt zu sagen, wir müssen Kohlendioxid als etwas verteufeln, was es de facto nicht ist.
Roberto Kunert sagt hier, dass Kohlendioxid gar nicht schädlich sei. Das ist eine beliebte Falschinformation bei Leuten, die sich selbst als KlimaskeptikerInnen bezeichnen. Genauso wie die These, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt, dass der menschengemachte CO2-Ausstoß für den Klimawandel verantwortlich ist. Der Weltklimarat hat aber ganz eindeutige Daten und sagt:
Kohlendioxidemissionen sind die Hauptursache für die künftige globale Erderwärmung. Die Emissionen der Vergangenheit haben uns das heutige Klima beschert, aber jede Tonne Kohlendioxid, die wir von nun an die Atmosphäre emittieren, wird das Klima weiter erwärmen. Die Begrenzung der Erderwärmung hängt davon ab, wie schnell wir unseren CO2-Ausstoß stoppen können.
Okay, wo steht die AfD denn jetzt in Sachen Kohleausstieg?
Hallo?
Das will ich Nadine Lindner fragen. Sie berichtet für den Deutschlandfunk über die Transformationsprozesse in Ostdeutschland und das Erstarken der AfD. Für diese Arbeit erhält sie dieses Jahr den Preis der Bundespressekonferenz. Und Lindner sagt schon, das, was die AfD primär anbietet, ist der Ausstieg aus dem Kohleausstieg. Und zwar macht die AfD dieses Angebot auf zwei Arten. Erstens, indem sie die Notwendigkeit des Kohleausstiegs in Frage stellt. Zum Beispiel mit Blick auf die deutschen Klimaschutzgesetze.
Das Ziel ist ja 2045 dann auch klimaneutral hier zu leben und natürlich halt auch zu wirtschaften. Und da hat Braunkohleverstromung bzw. Braunkohleabbau, Verarbeitung dann schlicht und ergreifend keinen Platz mehr. Das wird von der AfD immer wieder in Frage gestellt. Wenn man zum Beispiel ins Bundestagswahlprogramm von 2021 reinschaut, da würde ich sagen, ist es doch halbwegs abenteuerlich. Da wird dann unter anderem darauf verwiesen, dass Wärmephasen in der Menschheitsgeschichte auch immer wieder Blütephasen waren. Die Menschen müssten sich an den Klimawandel, der nicht geleugnet wird, es wird aber vor allem der Einfluss des Menschen bestritten. Da wird dann gesagt, naja, die Menschen müssten sich halt einfach anpassen, wie Pflanzen oder Tiere auch sich immer angepasst hätten. Und es wird auch in Frage gestellt bzw. abgelehnt, diesen CO2-Reduktionspfad auf null bis zum Jahr 2045, den will man nicht mitgehen.
Und zweitens argumentiert die AfD gegen den Kohleausstieg, indem sie die Kohle als sichere Bank für unsere Energieversorgung darstellt.
Stattdessen verteidigt man den Braunkohleabbau, sagt, naja, es ist sowohl Wertschöpfung, der in bestimmten Regionen stattfindet, als auch ein sogenannter grundlastfähiger Energieträger. Also das heißt, man ist da nicht von Sonne und Wind abhängig, sondern das ist ein Energieträger, der einfach immer eingesetzt werden kann und deshalb ist er gut. Die ganzen negativen Auswirkungen, Umweltauswirkungen etc., die werden nicht wirklich adressiert.
Und wählen die Menschen hier jetzt AfD wegen dieser Anti-Ausstiegsposition oder trotz? Sachsen hat zwei Kohlereviere, die zusammen um die 10.000 Menschen beschäftigen. Eigentlich würde man doch denken, dass der Kohleausstieg also ein super wichtiges politisches Thema ist. Tatsächlich bespielt die AfD das Thema aber gar nicht so offensiv. Das überrascht auch Nadine Lindner.
Wenn man sich jetzt so die parlamentarische Arbeit der AfD in Sachsen anschaut, fand ich das doch wirklich ein bisschen erstaunlich, weil die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen, die hat vier große Kampagnen auf ihrer Homepage genannt. Da ist unter anderem Corona dabei, dann hat man die Bildungspolitik im Blick, da ist man gegen die sogenannte Frühsexualisierung bzw. gegen Gender-Themen in Schulen. Man ist für Atomkraft, man ist gegen Windkraft, aber dieses doch, finde ich, für dieses Bundesland oder auch für die Region Leipzig ja wichtig, Thema Strukturwandel hat da ehrlicherweise keinen eigenen Platz in diesen Kampagnen und das hat mich dann schon ein bisschen gewundert.
Aber vielleicht muss die AfD das Wort Strukturwandel gar nicht in den Mund nehmen, um trotzdem genau die Verlustängste anzuzapfen, die damit zusammenhängen. Dass die Erinnerung an den Strukturbruch hier in der Region sehr schnell getriggert wird, ist uns im Podcast ja auch schon oft begegnet.
Grundsätzlich ist es schon so, dass die AfD versucht, an bestimmte negative Erlebnisse der Vergangenheit anzuknüpfen und es dann gleichzeitig aber auch in so eine größere Erzählung einzubetten. Da gibt es unter anderem aus der Bundestagsfraktion dann Vertreter, die sagen, ja, es ist eine Umwälzung in historischem Maß, es wäre eine Revolution von oben. Deutschlandwirtschaft schrumpft und die Bürger leiden unter Preissteigerungen. Sie vermissen eine günstige Energieversorgung. Also das heißt, da wird dann auch versucht, diesen Begriff Transformation, der ja auch eng mit dem Strukturwandel zusammenhängt, ich finde halt auch von Seiten der AfD negativ zu besetzen, um dann halt auch, glaube ich, dann so bestimmte politische Prozesse auch zu diskreditieren.
Die AfD punktet also unter anderem mit dem Versprechen, dass sich überhaupt nichts ändern muss.
Die AfD suggeriert in Sachsen, aber auch im Bund, in anderen Bundesländern immer wieder, dass einfach alles so bleiben kann, wie es ist. Beim Strukturwandel, bei der Braunkohle mit dieser Message, nichts muss sich verändern und das, was sich verändert, das ist quasi ein böser politischer Wille. Und ich glaube, das sind vereinfachende, pauschale Botschaften, mit denen die AfD in Teilen aber auch große Erfolge feiert.
Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Der Strukturwandel läuft. Die Prozesse, die damit zusammenhängen, sind auf 18 Jahre angelegt. Wie viel kann die AfD daran überhaupt noch ändern? Angenommen, die AfD wird im September tatsächlich stärkste Kraft in Sachsen. Welche Hebel hat sie dann, um am bestehenden Kurs zu rütteln?
Es ist dann die Frage, selbst wenn die AfD stärkste Kraft ist, heißt es ja noch nicht automatisch, dass sie auch Teil der Landesregierung wird, weil eigentlich keine Partei oder keine größere Partei wirklich mit ihr koalieren will. Also das heißt, diesen Automatismus sehe ich noch nicht. Aber wenn man sich jetzt mal auf dieses Gedankenexperiment einlässt und sagt, okay, gut, die AfD könnte in Sachsen an der Macht beteiligt sein, da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, weil die Landespolitiken in Sachsen, aber teilweise auch in Brandenburg, die legen die Förderrichtlinien fest, nach denen zum Beispiel diese ganzen Gelder aus dem Strukturwandelfonds ausgegeben werden können. Das heißt, die könnten zum Beispiel die sogenannten Adressatenkreise ändern, könnten da restriktiver zum Beispiel unterwegs sein. Dann gibt es in Sachsen noch die wichtige Sächsische Agentur für Strukturentwicklung. Und da könnte es dann halt auch sein, dass bestimmte Förderprojekte dann dort ein bisschen ausgebremst werden oder dass zum Beispiel noch Nachforderungen gestellt werden. Dann gibt es den regionalen Begleitausschuss als Gremium, wo unter anderem Vertreter von Kommunen drin sind, aber halt auch von Landräten, aber auch Vertreter der Landesregierung. Da könnte es dann halt auch sein, dass sich da die Zusammensetzung ein bisschen ändert und dass da bestimmte Projekte vielleicht auch verzögert werden oder halt einfach nicht mehr so zum Zuge kommen.
Heißt, im Falle einer Regierungsbeteiligung könnte die AfD Einfluss auf die Fördermittelvergabe nehmen. Nadine Lindner sagt aber auch, die AfD könnte die Energiewende bremsen.
ein Punkt ist halt auch noch wichtig. Es geht natürlich um den Strukturwandel. Es geht aber parallel dazu ja auch um den Aufbau von erneuerbaren Energien. Und man sieht es durchaus, dass größere Firmen in Sachsen, die viel Strom brauchen, gerne grünen Strom hätten, auch gerne eigene Parks, eigene Erzeugungskapazitäten zum Beispiel aus Wind und Strom sich einrichten wollen, aber auf große Widerstände in den umliegenden Gemeinden stoßen. Und da könnte es dann durchaus sein, wenn die AfD noch stärker wird, dass das halt noch schwieriger wird. Also ich glaube, dass dann mit einer erstarkten AfD einfach der Gegenwind gegen Strukturwandel, gegen Transformation, gegen den Aufbau von erneuerbaren Energien auf regionaler, auf kommunaler Ebene, vielleicht auch auf Landesebene dann noch stärker wird.
Und dann ist da noch das Thema Zuwanderung. Ob der Strukturwandel gelingt, hängt maßgeblich davon ab, ob die Region es schafft, neue Arbeitskräfte anzulocken, auch aus dem Ausland. Die AfD schürt jetzt schon Rassismus und Zuwanderungskritik mit Slogans wie Make Europe beautiful and white again oder Zwei Dinge sollten immer weiß sein, Deutschland und Weihnachten. Dass eine Partei, die so etwas verbreitet, hier so präsent ist, ist nicht gerade das Aushängeschild, das man braucht, um Fachkräfte und Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben. Nadine Lindner vom Deutschlandfunk sagt, der Erfolg der AfD ist eine echte Bedrohung für den Zuzug von Fachkräften und damit auch für den Strukturwandel.
Also das ist ein Thema, was sowohl Politiker als auch Vertreter der Wirtschaft total beschäftigt. Das ist mein Eindruck. Es gibt da ja verschiedene Dimensionen. Also zum einen gibt es neue Ansiedlungen, unter anderem in Sachsen.
Neue Fabriken, Firmen und Forschungszentren sollen sich im Zuge des Strukturwandels in Sachsen ansiedeln. Die kommen nur, wenn es hier auch die nötigen Arbeitskräfte gibt.
Wenn man sich die Demografie anschaut, wird es halt abseits des Strukturwandelthemas ohnehin schon schwierig, weil viele Menschen in Rente gehen. Sachsen verliert bis zum Jahr 2030 allein 400.000 Arbeitskräfte. Das muss irgendwie kompensiert werden. Und da ist die Furcht halt einfach groß, dass da eine starke AfD ein Hemmschuh ist. Man hört es immer wieder, dass Fachkräfte absagen, weil zum Beispiel auch Familienangehörige, Frauen oder dann auch die Kinder Vorbehalte haben, nach Sachsen zu kommen. Und ich glaube, jetzt ist es fast egal, oder sagen wir es mal so, wenn dann es der AfD gelingen sollte, stärkste Kraft bei den Landtagswahlen zu werden, dann auch bei den Kommunalwahlen stark abzuschneiden. Ich glaube, das wird ein wirklicher Hemmschuh auch für dieses Bundesland.
Was sagt Roberto Kuna zum Thema Zuwanderung, der bergbaupolitische Sprecher der AfD? Ich habe ihn gefragt, wo die Menschen herkommen sollen, die für den Strukturwandel gebraucht werden. Kuna sagt allerdings, es gibt gar keinen Fachkräftemangel im Revier. Das lässt sich im Zweifel dann auch nur über Zuzug regeln. Die AfD will stattdessen mit einer Remigrationsagenda in den Wahlkampf ziehen. Wo sollen denn aus ihrer Sicht die Leute herkommen, die in den sächsischen Braunkohlerevieren gebraucht werden?
Da haben wir eine ganz klare Position dazu. Erstmal werden diese vielen, vielen Menschen in den Braunkohlenrevieren, so wie sie bezeichnet werden, so nicht gebraucht.
Durch Hochtechnisierung, sagt er, werden hier in Zukunft gar nicht mehr so viele Arbeitskräfte gebraucht. Trotzdem, bei einer Gesellschaft, die so überaltert ist, müssen ja irgendwo neue Arbeitskräfte herkommen. Ich frage nochmal nach. Aber Roberto Kunert findet, es braucht keinen Zuzug. Die Menschen, die jetzt schon hier leben, die sollen einfach mehr Kinder kriegen.
Das zweite Problem ist, dass man Anreize schaffen muss für junge Leute, für Familien, damit sich mehr junge Leute entscheiden, Familie zu gründen und sich Kinder anzuschaffen.
Zurück bei der Anti-AfD-Demo in Delitzsch. Ich frage ein bisschen rum. Die meisten Teilnehmenden sagen, der Erfolg der AfD hat nicht viel mit dem Kohleausstieg zu tun. Es gehe um ostdeutschen Wendefrust, höre ich immer wieder. Also um die Erfahrungen des Strukturbruchs. Dass die Angst davor wiederum beim Strukturwandel geweckt wird, das haben wir im Podcast schon oft genug gehört. Peter Buscher, der Organisator der Demo, spannt diesen Bogen auch.
Haben Sie den Eindruck, dass der Zuspruch für die AfD was zu tun hat mit dem Kohleausstieg? Oder ja, dem klar. Strukturwandel?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich sag mal so, es ist ganz normal, dass Menschen vor Veränderungen Angst haben. Ich stürze mich auch nicht freiwillig in jede Veränderung rein, weil man weiß ja nicht, wo das hingeht. Man hat einen Arbeitsplatz, der ist bekannt, die Kollegen, Kolleginnen sind bekannt, das ist einem vertraut. Und jetzt erzählt einem jemand, dass das nicht mehr weitergeht in der Braunkohle. Ich kann absolut verstehen, dass da Leute sagen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht, ich habe Angst vor dieser Veränderung. Und wenn ich keine Idee habe, wie es weitergeht, dann bin ich natürlich Leuten sehr zugetan, die sagen, ich brauche mich nicht zu verändern. Das ist total einfach und das ist vollverständlich. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da Leute gibt, die halt eben das verbreiten, dass die Veränderung nicht notwendig ist. Deutschland bleibt normal oder was war die Parole von der AfD? Das ist sehr verständlich. Leider.
Die AfD verspricht ihren WählerInnen eine Welt von gestern. Und gefährdet damit den Konsens, dass sich das Mitteldeutsche Revier verändern muss. Aber es gibt eine Sache, die Peter Buscher Hoffnung macht.
Es gab ja nie eine gemeinsame Veranstaltung zwischen CDU, SPD, Linken und Grünen. Gab es nicht. Undenkbar. Und jetzt durch diese Korrektivangelegenheit aus Potsdam, da ist das alles zusammengerückt. Und man macht sich schon Gedanken, wie man diesem Rechtsruck entgegentreten kann. Und ich glaube auch, dass es nach der Landtagswahl möglich sein wird, wieder eine demokratische Regierung hier in Sachsen hinzukriegen. Ich hoffe das und dafür bewegen wir uns ja in den nächsten Monaten, dass das noch passieren wird. Und dass sie keinen Durchmarsch hinkriegen. Also insofern bin ich da gut gelaunt und optimistisch.
Das war schon die vorletzte Folge von Nach der Kohle. Wenn bis hierhin eins deutlich geworden ist, dann, dass Strukturwandel gleichzeitig zurück und nach vorne schauen muss. Der Blick zurück auf die Bedeutung der Braunkohle für die Region und die Identität der Menschen hier. Und der Blick nach vorn auf das, was kommt, wenn die Kohle mal nicht mehr ist. In der nächsten Folge reise ich an einen Ort, der eine Brücke schlägt zwischen Trauerarbeit und Aufbruch. Die Festival-Location Feropolis, die Stadt aus Eisen. Wo früher Bergleute Kohle gefördert haben, tanzen heute junge Leute unter den alten Kohlebaggern zu elektronischer Musik.
Ich bin sehr, sehr sicher aus vielen Erfahrungen, dass diese Art von Begegnung und Austausch nicht dazu führt, dass plötzlich alle einer Meinung sind. Das wäre ja auch furchtbar, aber dass trotzdem dann sowas wie ein Respekt gegenseitig entsteht.
Das hört ihr in der letzten Folge, nächsten Samstag. Nach der Kohle ist eine Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und wird gefördert von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Skript und Recherche sind von Charlotte Thielmann und mir, Joanna Voss. Redaktion Stefan Siegert. Musik Tim Schmutzler. Sounddesign Stanley Baldauf.